Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Stadler, für diese wunderbare Einführung. Ich danke meiner sehr guten Freundin Doris Ingrisch für die Hilfe und Freundschaft. Und ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen, alle Anwesenden. Und möchte nur hinzufügen, dass ich meinen Titel ein bisschen geändert habe. Das provisorische Dasein, aber der Untertitel heißt jetzt nur mehr, sind zwei Glieder da. Das eine ist Universität und das andere ist Ideologie. Ich bin dann nicht mehr zur Flucht gekommen, weil ich 30 Minuten nur Sprechzeit bekommen habe. Aber dann hat mir Doris Ingrisch sehr freundschaftlicherweise erlaubt, 40 Minuten zu sprechen, wenn das in Ordnung ist. Und ich möchte meiner dankbaren Freude Ausdruck geben, gerade bei dieser historischen Gedenkfeier anwesend sein und zu Ihnen über ein Kapitel meines Lebens sprechen zu dürfen. Da wir von historisch sprechen, können Sie mich alle verstehen? Ja, alles in Ordnung. Möchte ich mit dem Geständnis beginnen, dass ich mir selbst seit einiger Zeit historisch vorkomme, wobei ich unter historisch werden verstehe, dass man mit immer weniger Menschen Erinnerungen austauschen kann über Epochen erlebter Vergangenheit. In dem Sinne sind auch die drei Semester Herbst 1936 bis Frühjahr 1938, in denen ich an der Universität Wien immatrikuliert war, historisch geworden. Ich möchte mit einer kleinen Vorgeschichte meiner emotionalen Beziehung zur Universität beginnen. Kindheitserinnerungen binden mich an das ehrwürdige Gebäude am Dr. Kadel-Wegering. Ich war immer schon ein auf Lesen versessener Bub gewesen und schätzte Studium, Wissen, Gelehrsamkeit, Geschichte und Geschichten ganz hoch. Da war es für mein Leben fast symbolisch, dass es damals schräg gegenüber der Universität an der Mölkerbastei ein Kaffeehaus gab, genannt Künstlercafé, wohin ich oft mitgenommen wurde, wenn sich meine Mama mit Schwestern und Freundinnen einmal wöchentlich zur Jause traf. Während die Damen plauderten, hatte ich ein Buch bei mir und las. Ich erinnere mich, David Copperfield, H.G. Wells, Die Zeitmaschine und einen Roman, aber ich vergesse jetzt welchen, von Dostojewski, da gelesen zu haben. Mit dem Blick auf die Universität wurde so eine Grundlage meines Lebens in und für Literatur gelegt. Damals, in meiner Kindheit, hörte man noch selten vom Nationalsozialismus. Wenige Jahre danach aber, 1933, als ich in der vierten und fünften Gymnasialklasse selbst bereits unter Nazi-Verfolgung litt, das ist ein anderes Kapitel meiner Autobiografie, kamen sehr üble Nachrichten von der Universität zu uns. Wir hörten immer öfter von schrecklichen, brutalen Angriffen auf jüdische Studenten. Der Sohn einer Cousine meiner Mutter, Abeles, mit Familiennamen, wurde die Treppe der Universitätsrampe, die sie alle jetzt heraufgekommen sind, herabgeschleudert und erlitt erhebliche Verletzungen. Schon vor dem Hinabwurf war er blutig geschlagen worden. Es war bekannt, dass sich gerade unter Studenten viele Nazis befanden. Das gab den Nazis für mich trotz ihrer Brutalität doch einen quasi intellektuellen, ja avantgardistischen Anstrich. Als ich über drei Jahre später, im Herbst 1936, selbst an die Universität kam, waren jene Wüstenzeiten längst vorbei. Man schien an der alltäglichen Oberfläche zur Gesittung zurückgekehrt. Die durchgreifenden Maßnahmen des Bundeskanzlers Dollfuss gegen die Nazis, ermöglicht durch die schützende Hand Benito Mussolinis über Österreich, dann vor allem die entscheidende Niederwerfung des Nazi-Putsches, vom 25. Juli 1934 hatten eine entschiedene Wende in Hitlers Strategie gegen Österreich herbeigeführt. Hitlers vorläufige Hinnahme der Unabhängigkeit Österreichs, ihm von Mussolinis Wehrbereitschaft aufgezwungen, brachte auch der Universität äußerlich Ruhe und Ordnung zurück. Die Taktik hatte sich geändert, aber das Ziel blieb das gleiche. Der Sieg des Nationalsozialismus in Österreich und Österreichs Einverleibung in das antisemitische Dritte Reich. Ein großer Teil der Studentenschaft und des gebildeten Bürgertums war mit diesem Ziel mehr als einverstanden. Sie strebten es an. Was sich demnach an der Universität vorfand, waren keine Schlägereien, keine Krawalle, keine physischen Angriffe mehr auf jüdische Studenten, sondern die Vorzeichen dessen, was später als Shoah so grauenhaft bekannt werden sollte. Ich meine damit eine nicht offizielle, stillschweigende, totale Ausgrenzung der Juden aus der Gemeinschaft. Wie ich viel später einsehen sollte, entsprach das Raoul Hilbergs berühmter Theorie der Shoah, wonach Segregation, gesellschaftliche Ausgrenzung der Juden, ihrer physischen Vernichtung vorangegangen war. Wir Jüdischen, das heißt als nicht arisch geltenden Studenten, fanden uns isoliert, völlig auf uns allein angewiesen, ohne kameradschaftliche, ohne gesellschaftliche Beziehungen zu unseren sogenannten arischen Kommilitonen. Ich erinnere mich genau an mein nachdenkliches Staunen darüber, dass ich kein einziges Mal auch nur das geringste an Bedeutsamkeit mit einem nicht-jüdischen Studienkameraden besprochen hatte. Ja, bitte wollen Sie zunächst vorgehen. Ja, das schon, aber nichts Geistiges. Wir Nicht-Arier waren wie von unsichtbaren Wellen von unseren sogenannten arischen Studiengenossen getrennt. Wir waren ghettoisiert. Die Ghettoisierung fand nicht nur auf der Uni statt, auch im bürgerlichen Bereich der Eltern und Erwachsenen. Meine Mutter war jahrelang mit der nichtjüdischen Gemahlin eines Hofrats intim befreundet gewesen. Aber um 1933, 34 begann die Entfremdung einzusetzen. Und um 1936 hatte jeder Kontakt zwischen den Freundinnen aufgehört. Meine Mutter hatte von da an gesellschaftlichen Verkehr nur mehr mit jüdischen Damen. Die Ghettoisierung hatte schon lange vor dem Anschluss gesiegt. Unter solchen Vorzeichen kam ich an die Universität. Am Beginn des Herbstsemesters 1936-37 hätte es jedem von uns ganz klar sein müssen, dass unser Dasein als jüdische Bürger Österreichs nicht von langer Dauer sein konnte. Mussolini, bislang der Beschützer Österreichs, hatte mit dem Abessinienkrieg die schützende Hand völlig zurückgestreckt und seinem neuen Axispartner Hitler freigestellt, sich seines Geburtslandes zu bemächtigen. Bitteschön, mein Partner. Es ist eine jener Ironien der Geschichte, dass das Schicksal Österreichs im fernen Afrika besiegelt wurde. Denn mit seinem Eroberungskrieg gegen Abessinien hatte sich Mussolini mit seinen westlichen Verbündeten zerworfen und Ersatz in seinem neuen Partner und künftigen Gebieter, dem Führer Nazi-Deutschlands, gefunden. So war die Frage nicht mehr, ob es zum Anschluss kommen würde, sondern nur mehr wann. Unser Schicksal war uns also klar oder hätte jedenfalls klar sein sollen. Trotzdem entschied ich mich, wie so viele andere, anstatt auszuwandern, an der Universität zu inskribieren. Warum eigentlich? Gewiss, auszuwandern war schwierig geworden. Die westeuropäischen Staaten, an die ich dachte, hatten Schutzwälle, Visumszwänge, Einwanderungssperren errichtet. Aber das war es eigentlich nicht oder nicht hauptsächlich. Denn ich hätte ja auch die Auswanderung nach Amerika betreiben können, wo eine Schwester meines Vaters mit ihrem Uhrmachergatten lebte und wohin ich ja keine 2 Jahre danach um ein Einwanderungsvisum ansuchte, das ich dann Ende 1938 tatsächlich in Zürich erhalten sollte. Zwar könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ohne unmittelbaren Zwang versucht hätte, in ein Land einzuwandern, vor dem es mir ein bisschen bangte. Gewiss auch aus tiefer Unkenntnis, wegen seines vermeintlichen Mangels an humanistischer Kultur und seines rein technologisch ausgerichteten Materialismus. Ich wollte in meinem geliebten Europa bleiben, obwohl ich wusste, dass es kaum möglich war. Was war es also, was mir für die Zukunft vorschwebte, da ich in Österreich blieb und an der Universität immatrikulierte, obwohl es doch höchstwahrscheinlich war, dass die Nazis an die Macht kommen werden? Wenn ich jetzt daran zurückdenke, so verhielt ich mich mit so vielen anderen zum drohenden Anschluss, wie wir alle zum Tod. Wir alle wissen, dass wir sterben werden. Nur der Zeitpunkt ist ungewiss. Und wo im Gegensatz zu Elias Canetis, tiefsinnigem Stück, die Befristeten, der Zeitpunkt unbestimmt bleibt, kann man an das Gewisse nicht ganz glauben. Man weiß, dass es kommen wird, aber im Tiefsten glaubt man es eben nicht recht. Solange der Tod nicht gekommen ist, gibt es immer die Möglichkeit, so absurd sie auch scheinen mag, dass er in diesem einen Fall wenigstens nicht wirklich eintreffen wird. Irgendein Wunder kann ja geschehen, ist zumindest denkbar. Und diese absurde Möglichkeit des Unmöglichen wird natürlich bedeutend größer, wenn wir vom Biologischen ins Historische wechseln. Denn in der Geschichte ist auch das Unwahrscheinlichste möglich. Und es wäre ja gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, wenn die Westmächte, der ewigen Befriedung Hitlers müde, ein unabhängiges Österreich zum Eckstein einer neuen Politik erklärt hätten. Sogar ein Bündnis des Westens mit der Sowjetunion zum Schutze Österreichs wäre ja denkbar gewesen. Der sogar noch viel unwahrscheinlichere, der Pakt der Erzfeinde, Nazismus und Bolschewismus, sollte ja 1,5 Jahre nach dem Anschluss Wirklichkeit werden. Die Bewahrung Österreichs schien also durchaus im Bereich des Möglichen, aber leider nicht Wahrscheinlichen zu liegen. Ich belegte Philosophie, Kunstgeschichte und Romanistik. 2 Professoren dominieren in meiner Erinnerung. Der eine, Professor Robert Reininger, dessen Vorlesung über Nietzsche ich belegte, und der andere, der Germanist Josef Nadler, bekannt als Nazi und Protégé Josef Goebbels. Professor Reininger begann die Vorlesung immer in unveränderlich gleicher Weise, die eine marionettenhafte Wirkung hatte. Er ging gemächlichen Schritts zu seinem Vorlesungstisch, nahm Platz, zog die Brille aus dem Etui, putzte sie sorgfältig, blickte erst durch das eine, dann durch das andere Glas, jedes sorgfältig zur Beleuchtungsquelle hebend. Dann setzte er die Brille auf und begann die Vorlesung. Diese etwas komische, für mich damals Routine, verkörperte die sprichwörtlich gewordene Pedantrie deutscher und selbstverständlich auch deutsch-österreichischer Professoren, die Heinrich Mann in seinem Professor Unrat zum Gegenstand etwas grausamer Satire gemacht hatte. Es schien, als hätte Professor Reininger seine Routine dem Schauspieler Emil Jannings abgeguckt. Aber der Inhalt von Professor Reiningers Nietzsche-Vorlesung faszinierte mich und hat meinen Zugang zu Nietzsche nachhaltig geformt. Bevor ich Professor Reiningers Vorlesungen hörte, war mir Nietzsche, der mich mit seinem 17. Lebensjahr begeistert hatte, nur von einer Seite her bekannt, als der Dichterdenker des Zarathustra. Aber Professor Reininger lehrte mich, Nietzsche als bedeutend mehrseitigeren und widersprüchlichen Denker zu erkennen. Er zeigte uns einen analytischen, empirizistisch und naturwissenschaftlich ausgerichteten Kritiker des Idealismus, einen die Moderne prägenden Skeptiker, seinen visionär-poetischen Aspekten auf fruchtbarste Weise genau entgegengesetzt. Erst die beiden so diametral verschiedenen Seiten Nietzsches ergaben in ihrem Zusammenspiel die eigentliche epochale Bedeutung Nietzsches. Als ich später mein Studium im amerikanischen Exil fortsetzte und die amerikanische Denkrichtung des Pragmatismus kennenlernte, staunte ich über die Verbindungslinien zwischen diesen amerikanischen Denkern William James und John Dewey und Nietzsche. Eine Zeit lang plante ich, meine Dissertation darüber zu schreiben, eine Art Versöhnungspolitik zu betreiben zwischen dem als typisch deutsch und geistigen Ahnherr der Nazis verschrieene Nietzsche und der bezeichnendsten Geistesströmung des demokratischen und positivistischen Amerikas. Dabei dachte ich oft zurück an Professor Reininger mit dankbarer Anerkennung, was ich ihm schuldete. Und er erschien mir als Inbegriff eines guten Lehrers, als eines, der seine Schüler zu eigenem Weiterdenken anregt. Schon lange vor dem Anschluss waren Josef Nadler als Nationalsozialist bekannt. In seiner Rivalität mit dem, soweit ich mich erinnere, als noch radikaler Nazi bekannten Heinz Kindermann wurde sonderbarerweise der in Anführungsstrichen gemäßigtere Nadler von Goebbels unterstützt. Man würde eher das Gegenteil angenommen haben. Nadler war ein blendender Vortragender. Ich belegte seine Vorlesung nicht, war nur wie viele andere begeisterter Gasthörer seiner Vorlesungen. Einer meiner Freunde, Herbert Zelkowitsch, Jahre danach mit dem Roman Gestörte Kreise in Österreich bekannt geworden, war bei Nadler inskribiert. Nadlers deutsche Literaturgeschichte nach Stammeszugehörigkeit der einzelnen Dichter geordnet, zeigte gewiss die narzisstische Weltanschauung, wo Abstammung, Blut und Rasse ausschlaggebend waren. Andererseits aber weist sie auch auf die Individualität der einzelnen Gruppen hin, wobei Deutschland zum bunten Bild kultureller Vielfalt, ja Multikulturalität könnte man sagen, wird. Jahre danach wurde ich beim Studium von Herders kosmopolitischem oder wie man heute sagen würde multikulturellem Nationalismus an Nadler erinnert. Für diesen Nationalismus ist jede Volksindividualität eine einzigartige Stimme im Chorgesang der Menschheit. Pflege und Liebe der Besonderheit des eigenen Volkes schließt zugleich Wertschätzung der Individualität des Anderen und Freude an ihr ein. Der Reichtum und die Vielfalt unaustauschbarer Individualitäten machen den Reiz und den Wert des Daseins aus. Dieser zutiefst humanistische Nationalismus ist das genaue Gegenteil der Intoleranz, Unterdrückung, Gleichschaltung oder Ausmerzung des Anderen, die den Nationalsozialismus kennzeichneten. In diesem Zusammenhang konnte man den Nationalsozialismus als die Extirpation jenes Nationalismus ansehen, wie er bei Herder entstanden war. Und da in diesem Kontext dachte ich an Nadler zurück. War er nicht mit seiner Betonung der Stammesindividualität das Gegenteil des uniformierenden Ungeistes narzisstischer Gleichschaltung? Und wie um diesen humanistischen Kern, den ich in Nadler zu erspähen glaubte, zu bestätigen, erfuhr ich von meinem Freund Herbert Zelkowitsch, wie beispielhaft menschlich sich Nadler seinem jüdischen Studenten gegenüber erweisen sollte. Als Herbert nach Frankreich emigrierte und an der Sorbonne sein Studium fortsetzen wollte, schrieb ihm Nadler einen begeisterten Empfehlungsbrief an den französischen Germanistikkollegen Henri Lichtenberger, einen Brief, der Herbert entscheidend half, sein Studium an der Sorbonne fortsetzen zu können. Ich fand diese Menschlichkeit an den Nationalsozialisten Nadler, die bereit war, die Vorzüge in dem rassisch Andern und Verfemten anzuerkennen und ihm sogar zu helfen, liebenswert. Mit seinem Brief stieg Nadler als Mensch ganz hoch in meiner Einschätzung, so dass, als ich lange nach dem Krieg erfuhr, dass ihm die Venia Legendi, das Vorlesungsrecht an der Universität, aber nicht seinem Rivalen Kindermann, entzogen worden war, ich diese Maßregelung fast als ungerecht empfand. Eben nur fast, im Hinblick auf Nadlers gesamtes Wirken. Aber ich hätte gerne auf seinen Brief für seinen jüdischen Studenten hingewiesen. Der zweite Teil meiner Ausführungen heißt Ideologie. Ich hatte den ursprünglichen Roman benannt, weil mein eigentliches inneres Leben damals nicht der Universität gehörte. Es tut mir leid, das zu gestehen. Sondern literarischen Träumen, in denen ich einen Roman schreibend mein künftiges Ich als weltberühmten Romancier projizierte. In den 3 Semestern meines Studiums an der Universität Wien nahm ich den Roman intensiv in Anspruch. Ermutigt und angespornt wurde ich von dem Dichter Marcel Pellich, von dem ich hier in erster Linie sprechen möchte. Marcel Pellich, Jahrgang 1908. Hatte einen Kreis junger, ehrgeizig strebender Literaturbeflissener um sich geschart, zu denen auch der später sehr bekannte Martin Esslin gehörte, dem wir den Ausdruck Theater des Absurden verdanken. Damals hieß er noch Julius Perisleni und er war in der 7. und 8. Klasse des Gymnasiums mein bester Freund gewesen. Wir lernten Marcel Pellich in der 8. Klasse nicht lange vor der Matura kennen. Er war ein ganzes Jahrzehnt älter als wir, hatte einen Gedichtband, Bilderbuch der Seele, veröffentlicht, ein zweiter, Die Nachtjagd, erschien 1937 und schrieb an einem stark von Joyce beeinflussten Roman Das Vergrößerungsglas, den er Die Geschichte einer Beziehung nannte. Er wurde von einem Mäzen unterstützt, einem Fabrikanten namens Stern, der auch, soweit mir bekannt, gelegentlich Robert Musil und Elias Canetti aushalf. Durch Marcel war ich mit Hermann Brochs Schlafwandlern und Canettis Blendung vertraut geworden, wie er mich auch in das Werk Kafkas einführte. Er gab mir den Prozess zu lesen, aber ich muss gestehen, Kafkas Roman langweilte mich damals so, dass ich ihn nicht zu Ende las. Erst 4 Jahre danach, in der New York Public Library, begann mit der Verwandlung meine zweite Kafka-Phase, die zu einer innigen Dauerbeziehung führen sollte. Marcels Vorbild und Inspiration war aber Stefan George. Aber Marcel war von einer ganz anderen Zeit und Welt geprägt, als der elitäre Dichter des katholischen Rheinlandes. In der sozialistischen und später auch zeitweise kommunistischen Jugendbewegung aufgewachsen, war Marcel nachhaltig von ihrer Gedankenwelt geformt. Wenn ich hier Marcel Pellich in den Mittelpunkt stellen möchte, dann deshalb, weil mir Marcel aus heutiger Sicht als eine zeithistorische Gestalt erscheint, die ich im Rahmen der wichtigen Rolle besprechen möchte, die radikal-revolutionäre Ideologien in unserer Jugend spielten. Da waren vor allem die Nazis, die einer extremen Ideologie huldigten und trotz ihrer engen Bindung an konservativ-reaktionäre Traditionen doch auch radikal-revolutionäre, sozial aufrührerische, vor allem antiklerikale und quasi sozialistische Tendenzen aufwiesen, besonders in der Periode, die mit der Ermordung Röhms und seines homosexuellen SA-Kreises durch Hitler persönlich und die SS ihr Ende fand. Für uns sogenannte Nicht-Arier, soweit wir nicht Zionisten waren, war der Marxismus die Ideologie, zu der wir uns hingezogen fühlten. Ich war noch in der 5. Klasse des Bundesgymnasiums 6, Ammerlingasse, dem Bund sozialistischer Mittelschüler beigetreten, der sehr bald danach illegal werden sollte. Meine Freunde sagten, weil der Sokel eingetreten ist. Ich blieb aber weiterhin Mitglied und in der 7. Klasse im Bundesgymnasium 2, Zirkusgasse, wie schon erwähnt, transferiert, wurde ich eine Zeit lang Beauftragter, Beziehungen zu den Kommunisten aufzunehmen. Ich war sehr stolz darauf, weil kommunistisch noch radikaler und exotischer klang als sozialistisch und alles Radikale bei meinen Freunden und mir in hohem Kurs stand. Wir arbeiteten übrigens auch in unserer Gruppe mit einem revolutionären Nazi zusammen, den wir sehr sympathisch fanden. Er nahm Sprachunterricht in Russisch. Zusammen mit meinem Freund Julius Perestleni, dem späteren Martin Esslin, weil er beabsichtigte, in die Sowjetunion zu gehen und da einen Aufstand von antistalinistischen Nationalrevolutionären anzubahnen. Er wurde aber vorher schon von der österreichischen Polizei als illegal verhaftet und blutig geschlagen. Ich gedenke unseres gewiss sehr untypischen Nazi-Kameraden hier deshalb, weil unsere Zusammenarbeit mit ihm zeigt, wie meine Kameraden und ich uns in erster Linie als radikal-revolutionär betrachteten und das ein einigendes Band war, das selbst Nazis einschließen konnte, solange auch sie sich in erster Linie als sozial-revolutionäre Umstürzler ansahen. Dieses Band machte alle anderen Unterschiede relativ nebensächlich. Aber in den Jahren, von denen ich hier erzähle, begann für uns Linksradikale die große deprimierende Ernüchterung. Der Stalinismus erwies sich immer mehr als das grässliche Zerrbild. Alles dessen, woran wir mit solcher Begeisterung als an unsere seelisch-geistige Heimat geglaubt hatten. Und da in diese furchtbar werdende Lücke trat nun Marcel Pellich mit seiner aus persönlichster Not geborenen Ideologie, die zunächst als radikale Ideologiekritik erschien. Links wie rechts, so predigte Marcel, war Radikalismus seine bloße Maske, um die Jugend zu täuschen und zu verführen. Und so war es bisher immer gewesen in der Weltgeschichte. Das Wesentliche an jeder revolutionären Bewegung war immer die Jugend gewesen. Aber sie wurde zum bloßen Werkzeug, um erwachsenen Männern es möglich zu machen, sich selbst an die Stelle bisheriger Machthaber zu setzen. Immer wieder triumphierte der Machtwille erwachsener Männer. Der eigentliche Träger aller Revolutionen, die Jugend, wurde immer verraten und aufgeopfert. Es blieb bei der Herrschaft der Männer. Es blieb beim Patriarchat. Links wie rechts, im Marxismus ebenso wie im Nationalsozialismus, herrschten die Pseudo-Revolutionäre, die Betrüger, die Befreiung nur Vorgaben, um die Fesseln männlichen Herrschaftsapparats umso fester zu schnüren. Die Jugend wurde dabei geopfert, zum Kanonenfutter degradiert. Der Status quo blieb erhalten. Nur die Wörter, genannt Ideen, mit denen er die Wahrheit verhüllte, änderten sich, je nachdem, welche Gruppe von Männern am Zuge war. Der mörderische, auf Krieg erpichte Machtwille der Väter war die Basis aller Ideologie. Die Ideologien selbst waren nur bunte Aushängeschilder, um die Jugend zum Opfertod zu verlocken. Sie gaben als Befreiung aus, was nur neue Tyrannei werden sollte. Der Inhalt der Ideologien, Rasse, Klasse, Nation und so weiter, bezog sich tatsächlich auf reale, partielle Unterdrückungen. Die Deutschen zum Beispiel nach dem Vertrag von Versailles. Selbstverständlich die Arbeiterklasse im Kapitalismus. Sie waren tatsächlich unterdrückt und wurden berechtigterweise als Opfer gesehen. Aber die viel größere, tiefgehendere und universale Unterdrückung der Kinder durch die Väter wurde dabei verschwiegen. Es galt, so Marcel, alle Ideologien zu entlarven. Und die Wurzel aller Unterdrückung, die der Kinder durch die Väter zu entlarven. Dann erst würde die wahre Revolution, die endliche Befreiung von aller Herrschaft beginnen. Es galt, das auf Machtwillen errichtete Patriarchat zu stürzen und es abzulösen durch das Reich der bisher immer machtlos Gewesenen, das Reich der Jugend. Alle Männer über 30 gehörten entmachtet. Wenn sie sich widersetzten, waren sie an die Wand zu stellen. Wehrten sie sich nicht, sollten sie ihre Erfahrung und ihr Wissen in den Dienst der Jugend stellen und ihr helfen, die Emanzipation der Menschheit vom Machtwillen überhaupt durchzuführen. Eros in der Form der Knabenliebe und der Jünglingsliebe würde zu dieser Rolle ganz besonders befähigen. Die Erwachsenen konnten aber immer nur Hilfstruppe bleiben. Die Macht selbst musste denen gehören, in denen der Machtwille noch nicht voll ausgebildet war, den Jugendlichen, den Minderjährigen mit dem Höchstalter von 30, aber das ist schon Zugeständnis. Besser wäre es 23. Frauen zählten für Marcel kaum. Sie waren immer nur Handlangerinnen der Männer gewesen und nur als unterstützende Mütter könnten sie zur wahren Erfüllung ihres Wesens kommen. Das Patriarchat war nicht durch die Frauen, sondern nur durch die Söhne zu stürzen. Vaterländer waren in Kinderländer zu verwandeln. Den Ausdruck hatte Marcel von Nietzsche. Aus meiner heutigen Sicht war Marcels Ideologiekritik selbst typische Ideologie. Denn sie gab vor, den Machtwillen selbst zu entthronen, während sie nur eine Gruppe von Machthabern durch eine neue ersetzen wollte. Gewiss, es war eine bisher von der Macht ausgeschlossene Gruppe, die Minderjährigen, denen in Zukunft die Macht gehören sollte. Aber ebenso wie Marxismus, von dem Marcel ja herkam, gab es auch in seiner Ideologie keine eigentliche Befreiung von Machtungleich überhaupt, sondern nur eine Auswechslung der bisher an der Macht gewesenen durch die bisher von ihr ausgeschlossenen. Marcels Idee, dass mit der Entmachtung der Väter und die Ermächtigung der Jugend die Menschheit überhaupt von Macht und Ohnmacht befreit sein würde, war ebenso Mythos wie der Marxismus, wo mit der Enteignung der Kapitalisten durch die Arbeiter alle Macht und Machtunterschiede überhaupt automatisch verschwinden würden. Sowohl im sogenannten realen Sozialismus wie in Marcels Reich der Jugend blieb die Ungleichheit der Macht nach wie vor bestehen. In beiden bedeutete Befreiung immer auch Entmachtung. Das machte auch Marcels Ideologie, Ideal zur Ideologie. Ich sah das damals keineswegs so genau, ich fühlte es nur. Ich empfand Marcels Befreiungsidee keineswegs befreiend, sondern bedrückend. Ich hatte den 18. und bald danach den 19. Geburtstag schon hinter mir. Und bald, oh Gott, würde der 20. kommen und das Jahrzehnt beginnen, an dessen sich rapide näherndem Ende ich bereits zu denen gehören würde, den zu verdammenden Alten, denen keine Macht zu gönnen war, die nur mehr als Hilfsorgane zählen sollten. Ich kam mir durch Marcel mit einem Mal so grauenhaft alt vor, viel älter als jetzt. Und noch vor kurzem war ich zu jung gewesen, um ernst genommen zu werden. Das Mädchen, meine Cousine Mary, die sich als angehende Schauspielerin im Reinhardt-Seminar Maria zu nennen begann, bevor sie nach Hollywood emigrierte, nach deren Liebe ich mich rasend sehnte, hatte mir kategorisch erklärt: Unter 25 zählt ein Mann für mich überhaupt nicht. Ich wurde viel zu jung befunden für das eigentliche Leben. Und nun plötzlich, nach Marcels Erlösungsgedanken, würde ich sobald schon dem verachteten, minderrangigen Alter verfallen sein. In einem Moment zu jung und im nächsten Moment zu alt. So war das Leben. Nie gelang es mir, im Rechten zu sein. Und da kam der Anschluss. Das jähe, längst erwartete, aber kaum geglaubte Ende unserer Welt. Und paradoxerweise kam er wie als befreiende Antwort auf meine Bedrücktheit. Denn er zwang zu handeln. Das provisorische Dasein war über Nacht in ein eigentliches, wie die Existenzialisten später sagen würden, ein nach Lebensrettung drängendes verwandelt. Es galt sofort, alles daran zu setzen, die Flucht vor drohender Vernichtung zu organisieren. Ich schrieb nicht mehr an einem Roman, ich musste den Roman meines Lebens in eine Zukunft entwerfen, ringend darum, sie unbedingt wirklich werden zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.